Ja, wir sind alle mehr oder minder in unserem Leben damit beschäftigt, Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, wir kennen diese Momente, wo wir Rede und Antwort stehen können. Es geht schon los, wenn unsere Kinder mit dieser bekannten Frage loslegen: Warum? Da fangen die Eltern an, Antworten zu geben. Papa, warum brennt das Feuer? Papa, woher weht der Wind? Papa, können Drachen fliegen? Und Papa, woher kommt das Kind? Das sind so Fragen, dann geht es schon los. Und wir müssen Rede-Antwort stehen und wir tun gut daran, dort auch gute Antwort zu geben. Wir müssen oft unsere Entscheidungen begründen und unsere Taten erklären. Das gehört zu unserem Leben, das können wir nicht wegdenken. In meinem Beruf, und ich glaube auch in Ihrem Beruf, ist das zum Teil so, dass Sie oft, oder ich werde sehr oft hinterfragt, in Frage gestellt. Das gehört zu meinem Part. Ich werde oft auf Herz und Niere geprüft und ich muss mich oft erklären, warum habe ich das gemacht, warum habe ich das so gemacht, warum habe ich mich für diese Variante entschieden, warum habe ich das so gemacht. Also es ist oft, wird diese Frage steht im Vordergrund. Und ich gebe zu, bisweilen kann das wirklich ermüdend sein, wenn man andauernd Rede und Antwort stehen muss. Aber das gehört zu unserem Leben. Und als Kinder Gottes stehen wir in dieser Welt gegenüber in der Verantwortung, eine Rechenschaft abzulegen über unseren Glauben. Das gehört mit dazu. Also es ist nicht nur im Berufsleben so, sondern auch im Glaubensleben so, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über unseren Glauben. Apostel Petrus sagt: Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und ich glaube, dass, als er das sagte, sprach er aus Erfahrung. Er hat nämlich selbst als Erster darüber Verantwortung geben müssen, über die Hoffnung, die in ihm ist. Und der Bibeltext heute in Apostelgeschichte möchten wir gemeinsam lesen. Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 12 möchte ich lesen. Da ist Apostel Petrus in der Lage oder in der Verantwortung, eine Rechenschaft abzugeben gegenüber den geistlichen Führern des Volkes. Ja, ich möchte den Text lesen, Apostelgeschichte 4, 1 bis 12. Während sie zum Volk redeten, traten die zu ihnen Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die von Hohenpriestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, also hier geht es los mit der Rechenschaft ablegen: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an den kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. In dieser Welt, meine Lieben, müssen wir Verantwortung abgeben für Wohltaten. Ja, wenn Sie Wohltaten tun, müssen Sie Verantwortung abnehmen. So ging es Petrus. Er musste Verantwortung abgeben dafür, dass sie einen Menschen, der nicht gehen konnte, am Tempel geheilt hatte. Und dieser Mensch konnte gehen. Und jetzt war die Frage: Durch welchen Namen ist dieser Mensch gesund geworden? Welche Autorität war im Spiel? Und Apostel Petrus verantwortet sich für diese Wohltat und in dieser Verantwortung spricht er von Jesus. Und bevor wir diesen herrlichen Text zu uns sprechen lassen, wie Apostel Petrus von Jesus spricht und lernen von ihm, von Jesus zu sprechen, möchten wir uns ein paar Eigenarten und der Apostelgeschichte vor Augen stellen. Es ist ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Weil dieser Text ist in der Apostelgeschichte verankert und die Apostelgeschichte hat eine Eigenart gegenüber allen anderen Büchern. Und die Eigenart besteht darin, dass das das Buch der Anfänge ist. Es ist ein Buch der Anfänge. Es ist eine Geschichte, wie das Neue Testament das Alte auflöst. Gott setzt die Geschichte in einem ganz neuen Format fort. Und wir stehen hier am Beginn der Geschichte. Und Apostelgeschichte lesen wir vor den ersten Schritten der Gemeinde. Das ist ganz interessant. Da zum Beispiel in Kapitel 2 lesen wir von der Geburtsstunde der Gemeinde und zugleich auch von dem Beginn des Neuen Testamentes. Heilsgeschichtlich beginnt er dort. Und an diesem Augenblick treffen wir oft Ereignisse, die zum ersten Mal passieren. Zum Beispiel Kapitel 3 beschreibt uns das erste Wunder. Da ist ein Mann gesund geworden, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, da ist ein Mann gesund geworden. Das erste Mal durch die Jünger. In Kapitel 4 lesen wir, das ist unser Text heute, lesen wir die erste Auseinandersetzung mit der religiösen Führung. Das erste Mal müssten Jünger ohne Jesus vor Führung des Volkes treten und Verantwortung ablegen. In Kapitel 5 offenbart sich die erste Sünde in der Gemeinde. Das ist ein trauriger Augenblick, aber Gott hat das festgehalten, um zu schauen, um etliche Wahrheiten zu zeigen. Und in Kapitel 6 lesen wir von der ersten organisatorischen Hürden, die die Gemeinde nehmen wollte. Die war ja gar nicht organisiert. Aber in Kapitel 6 lesen wir, wie so das erste Problem gelöst wird, organisatorisch. Im Kapitel 7 zum Beispiel berichtet uns, das wird uns vom ersten Märtyrum berichtet. Da wird Stephanus gesteinigt. Und im Kapitel 8 berichtet uns die Apostelgeschichte von der ersten Zerstreuung, von der ersten Verfolgung. Und so ist auch hier, Geschwister, es ist also hat eine Beispielfunktion, der Text, den wir heute lesen. Apostel Petrus setzt Maßstab an, wem man von Jesus Christus reden kann. Und deswegen möchte ich den Text nochmal, die letzten vier Verse nochmal lesen, Verse 8 bis 12. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden, wegen dieser Wohltat an den kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Petrus spricht hier voll des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, was interessant ist? Wenn Menschen voll des Heiligen Geistes sind, so sagt uns die Bibel, die sprechen immer von Jesus. Der Geist hat eine einzige Aufgabe, der Heilige Geist, nämlich auf Jesus hinzuweisen. Das macht er schon dann, wenn der Heilige Geist den Menschen, den Sünder überführt und zeigt, dass wir verloren sind. Er weist auf Jesus hin. Aber auch sonst hat der Heilige Geist immer eine Aufgabe, uns Menschen auf den Erlöser Jesus Christus hinzuweisen. Und so steht gar nicht der Verkündiger im Mittelpunkt, so wie in diesem Fall der Petrus, sondern der Erlöser, unser Jesus Christus steht im Mittelpunkt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Der Heilige Geist spricht immer von Christus. Er weist auf Christus hin. Das ist seine Aufgabe. Und Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet werden, daran kann man sie messen, sprechen von Christus. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, so wie in diesem Fall Petrus, sprechen von Christus. Man kann daran messen Menschen, die von sich aus behaupten, es sind geistliche Menschen. Geistliche Menschen sprechen von Christus. Hier sagt der Text uns, Petrus voll des Heiligen Geistes sprach. Und das ist das Bewundernswerte, dass Menschen, die vom Geist geführt werden, von Christus sprechen. Und so spricht auch Petrus von Christus. Und jetzt wollen wir lernen, wie er von Christus spricht.
Er spricht hier drei Verse in unserer Bibel und diese drei Verse lehren uns Folgendes. Petrus spricht zuallererst von einem gekreuzigten Christus. Für Petrus ist es wichtig, für seine Zuhörer klar zu machen, liebe Brüder, liebe Führer, liebe Anleiter, ich will euch wissen lassen, dass dieser Christus, den ihr gekreuzigt habt und den Gott auferweckt hat, in diesem Namen, in seinem Namen, haben wir dieses Wunder getan. Von Christus sprechen heißt eigentlich, von der Wahrheit zu sprechen. Das ist auch wirklich geschehen. Petrus nimmt sie eigentlich bei der Nase und führt sie nach Golgatha, wo sie eigentlich von weggeflohen sind, und sagt, da beginnt das Ganze und in diesem Namen haben wir es getan. Und in diesem Christus geschieht auch diese Wohltat an Menschen. Ihr habt Christus gekreuzigt und mit dieser Wahrheit werden wir leben müssen. Wir werden leben müssen damit, dass wir Christus gekreuzigt haben, ihr Lieben. Das wird uns nicht, wir werden diesen Fakt, diese Tatsache nicht mehr los. Nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten haben, ja, das waren die Menschen in erster Linie, aber auch wir haben Christus gekreuzigt. Denn unser Schuldbrief, unsere Schuld hat ihn ans Kreuz geheftet. Ich habe Christus gekreuzigt, Sie haben Christus gekreuzigt. Das ist Fakt. Die Bibel sagt uns in seinem Wort, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Gott hat Christus von den Toten auferweckt und das war der Triumph über Hölle, Tod und Teufel. Und Petrus als erster Apostel spricht hier von diesem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Ich glaube, das ist sehr ermutigend für uns, dass wir, wenn wir mal eine Rede und Antwort stehen müssen, wenn wir mal Rechenschaft abgeben müssen, Geschwister, über unseren Herrn, dass wir genau dabei ansetzen, bei dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Das macht Petrus für uns sehr vorbildhaft. Petrus spricht von gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Da geht's los. Man kann nirgendwo anders ansetzen bei Jesus als dort, wo er Mittelpunkt ist, am Kreuz von Golgatha. Denn weder Sie noch ich können reden von Christus, ehe der Grund der Welt gelegt war. Weder Sie noch ich können von ihm reden, als er die Erde noch gar nicht da war. Wir können von dem Moment nicht reden. Wir haben schon Schwierigkeiten, von Christus zu reden, als er im Alten Testament als Engel des Herrn uns offenbart wird. Und selbst das verstehen wir noch nicht ganz. Aber hier, wo er am Kreuz hängt für uns, das ist doch zugänglich. Darüber können wir reden. Und dann in Vers 11, Geschwister, da spricht Petrus von einem, und jetzt bitte, ich erkläre gleich das Wort, von einem fundamentalen Jesus. Fundamental, das Wort fundamental heute hat ja ein bisschen einen negativen Touch, sagt man heute, aber das ist gar nicht so. Fundamental bedeutet, es ist ein Mensch, der Fundamente hat, der Überzeugung hat, der gegründet ist. Und Christus, und Petrus spricht von einem Christus, der für uns ein Fundament ist. Und er sagt erst einmal in Vergangenheit, das war der Vers 10, 9 und 10, das war Vergangenheit. Aber jetzt sagt Petrus zu ihnen, ich will euch noch mal was anderes sagen, für jetzt und für gleich gilt Folgendes, dieser Jesus, den ihr da gekreuzigt habt, das ist der Jahwe des Alten Testamentes. Das steht so im Text nicht drin, da haben sie recht. Aber wenn wir das studieren würden, was das bedeutet, dieser Eckstein, den sie verworfen haben, das bedeutet das nichts anderes, dass er im Alten Testament schon lange Zeit vorher verkündigt war. Jesaja 28, 16 spricht darüber, das kann man nachlesen. Psalm 118 spricht darüber, man kann lesen, dass Christus der Eckstein ist. Und Jesus Christus ist somit das Fundament des Alten und auch des Neuen Testamentes. Es gibt kein anderes, es gibt eine Geschichte, denken wir an die Jünger, die nach der Kreuzung zurückgegangen sind und die waren so traurig und Jesus stieg zu ihnen und sagt, was, worüber redet ihr denn? Ja, weißt du denn nicht, da, dieser Jesus, von dem wir als großen Propheten hielt, der ist gekreuzigt worden, dann ist er auferstanden und nicht wiedergefunden worden. Die waren total durcheinander in den Ereignissen. Und dann hat Jesus Zeit für sie genommen und hat angefangen bei Mose und den Propheten. Und somit, Geschwister, ist von Mose bis zum Propheten ist die einzige Fühlung, das ist Jesus. Und das will Petrus denen sagen, diesen Ältesten und Pharisäern. Die sind alle versammelt. Wir lesen am Anfang unseres Bibeltextes, während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Also das war eine ganz große Führung vor Ort. Und diesen Menschen sagt Petrus, ihr Bauleute, ihr habt eure Verantwortung nicht wahrgenommen, sondern ihr habt ihn verworfen. Und Jesus selber am Ende seines Dienstes in Matthäus Evangelium Kapitel 21 Vers 42, als er das Gleichnis von den bösen Weingärtnern erzählt, verwendet genau das Gleiche. Das ist ein sehr schöner Text. Wir stehen leider ein bisschen in Engpass mit der Zeit. Deswegen lese ich nur die Zusammenfassung. Vers 42. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden vom Herrn, ist das geschehen und ist ein Wunder von unseren Augen. Und dieser Text beansprucht Jesus für sich und sagt, das bin ich. Ich habe zu euch vielen Propheten geschickt, sagt der Vater, ihr habt sie alle geschlagen und gekreuzigt. Dann will ich dir meinen Sohn hinsenden. Vielleicht werden sie den akzeptieren, aber auch den, ja, haben sie gesagt, komm, das ist doch der Erbe. Wenn wir den kreuzigen, wenn wir den schlagen, dann gehört das alles uns. Der Gedanke ist ja seit damals, heute uns ja so angenehm, ne? Das mit dem Erbe und so. Das ist so nah uns. Und dann sagt Jesus, ihr wolltet den Weingarten haben, aber ihr habt den Sohn nicht gewollt. Und Jesus sagt, ich bin dieser Eckstein, auf dem alles gebaut wird. Und die Apostel im Neuen Testament, die bauen drauf auf. Unser Leben baut drauf auf. Apostel Petrus in Kapitel 2, Vers 6, in 1. Petrus sagt, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Also merken wir, was Apostel Petrus hier als Rechenschaft abgegeben hat, hat er in seinem Brief auch mitverfasst. Oder zum Beispiel 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und Petrus sagt, dieses Fundament, diesen fundamentalen Jesus habt ihr für euer Leben gestrichen. Ihr habt nicht gewollt. Das ist die ganze Katastrophe der Menschheit. Die Katastrophe der Menschheit ist nicht, dass wir Atomwaffen haben. Die Katastrophe der Menschen ist nicht, dass wir Krieg haben. Das ist auch alles Katastrophe. Es ist auch nicht die Katastrophe, dass wir eine Erderwärmung haben. Auch das ist eine Katastrophe. Aber die größte Katastrophe ist, dass wir zu Jesus Nein sagen. Das ist die größte Katastrophe. Und dann gibt es einen ganz zentralen Vers in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19, 20. Und da geht es direkt um uns. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Da merken wir, dass auf diesem Eckstein die Gemeinde Jesu Christi gelegt ist. Und das ist ein Fundament, das trägt. Geschwister, und dafür können wir danken heute. Wir können danken, dass Menschen, die ihr Leben Christus anvertraut haben, dass dieses Leben nicht auf Sand gebaut ist, sondern auf einen Eckstein, der in Zeit und Ewigkeit trägt. Und Jesus Christus sagt, ich bin fundamental für jedes Leben. Wer auf mich baut, dem gelingt es. Und wisst ihr, es geht noch weiter im 21, aus welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also ist das nicht schön, dass dieser Stein nicht nur fundamental liegt, sondern dass dieser Stein auch aktiv in unserem Leben aktiv ist, dass wir erbaut werden zu einer Wohnung. Das macht unser Herr. Und mit diesem Text sagt Petrus nichts anderes, dass der christliche Glaube, jetzt aufgepasst, das ist eine sehr zentrale Aussage, der christliche Glaube basiert darauf, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, der Jahwe des Alten Testamentes ist. Das ist die zentrale Aussage. Jesus Christus, Gottes Sohn,
ist der Jahwe des Alten Testamentes. Ist unglaublich. So spricht Petrus von Jesus. Er sagt, das ist die Basis und das ist fundamental. Und dann kommt Petrus zum letzten Text, das ist für die Zukunft. Und er sagt, das Evangelium von Jesus Christus hat keine graue Zone. Ich lese den Text nochmal, bevor wir den gemeinsam anschauen werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das Evangelium von Jesus Christus, Geschwister, hat keine grauen Zonen. Es gibt nichts, wo wir sagen können, wie im Gesetz, so Gesetzeslücken, ja, wo ich reinschlüpfen kann. Das gibt es nicht. Es ist ganz klar, das Evangelium von Jesus Christus ist alternativlos. Es gibt dazu keine Alternative. Gott hat keine Optionen gelassen. Wenn Sie mal so ein Angebot schreiben oder bekommen, da steht da unter, keine Ahnung, unter Position 1.12 steht da ein Gartenzaun, 2 Meter breit, 2 Meter, 1 Meter hoch, 2 Meter lang, in Grau. Und da steht optional, steht ein anderer Zaun oder ein anderer Artikel. Das gibt es bei Evangelium nicht. Es gibt zu Evangelium keine Option. So ist es für die Erlösung für unsere Sünden keine Option gab als nur das Kreuz. Kreuz, es gab nur Kreuz. Es gab keine Option. Und deswegen gibt es auch keine Option zu Jesus, weil Jesus auch keine Option hatte. Und das ist das Schöne für uns. In keinem außer Jesus ist das Heil. Und das möchte Petrus uns hier sagen, in Verse 10, Jesus Christus hat bezahlt. In Verse 11, Jesus Christus ist glaubwürdig, belastbar und hat Fundament gelegt. Und in Vers 12, Jesus Christus ist alternativlos. Gott hat keine weitere Option. Und das ist doch die Botschaft. Durch Jesus Christus sollen wir selig werden. Das ist doch die gute Botschaft, die uns heute bewegt. Wir können selig werden. Ist das nicht die Botschaft? Das wäre doch schlimm, wenn wir nur zu hören bekommen hätten, du wirst verdammt. Das wäre doch eine ganz traurige Situation, wenn Sie aufstehen würden und den Tag beenden müssten mit einer Wahrheit, du wirst verdammt. Überlegen Sie das mal, was das mit Ihrem Leben machen würde. Sie stehen morgens auf und Sie legen sich abends schlafen. Sie legen sich abends schlafen und da ist nur eine Wahrheit, Sie werden verdammt. Aber die Wahrheit ist, sagt uns der Text, durch diesen Namen können wir, sagt nur durch diesen Namen sollen wir selig werden. Das ist die Botschaft. Selig werden. Und das ist die Wohltat, die Gott an uns macht. Dass wir selig werden, Geschwister. Und wenn wir heute ans Abendmahl gehen, möchten wir genau das erinnern. Wir möchten erinnern, dass das Leib, das gebrochen und zerbrochen war und das Blut, das vergossen ist, dass das alternativlos ist. Gott hat bezahlt, Fundament gelegt und keine Optionen übergelassen. Dafür wollen wir ihm heute danken. Wenn wir das zu uns nehmen, wollen wir ganz bewusst ihm sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass in deinem Namen das Heil ist. Gott will uns, das will er. Gott will uns von der Hölle befreien. Und jetzt denken Sie mal ganz kurz darüber nach. Für diese Wohltat muss man in dieser Welt Rechenschaft ablegen. Denken Sie darüber nach kurz. Sie dürfen in dieser Welt Kriege führen. Da dürfen Sie nicht, das verbietet die Bibel. Aber Menschen führen Kriege und viele bleiben unbestraft, unverfolgt. Menschen tun viele üble Dinge und die bleiben oft, nicht immer, aber manchmal unbestraft, unverfolgt. Und da ist ein Mensch gesund geworden und da muss man Rechenschaft für ablegen. Da werden Menschen von der Hölle befreit, errettet, freigesprochen. Und für diese Wohltat muss man Rechenschaft ablegen. Und das ist unsere Verantwortung, in dieser Welt von Jesus zu sprechen. Das muss geübt werden, Geschwister. Keiner ist vom Himmel gefallen als Meister, der alles kann. Ja, aber Petrus ist ein gutes Beispiel dafür. Er spricht von Jesus, gefüllt vom Heiligen Geist. Und ich glaube auch, dass wenn wir vom Heiligen Geist gefüllt werden, dann gelingt auch das Reden. Das glaube ich auch feste. Also möchten wir gemeinsam gleich danken. Wir wollen unseren Herrn danken und ihn anbeten, dass er genau das für uns ist. Wir wollen keinen anderen Herrn. Das ist unser Herr. Und den wollen wir loben und preisen. Und dann wollen wir wie Petrus von unserem Herrn lernen zu reden. Von unserem Herrn Christus. Amen.